Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 217. Sunpod-Ausgabe, sagt Michael. Unser zweites Interview von der Consulfood 2018 führt uns ins südliche Portugal nach Tamera. Dieses Dorf, das in den 90er Jahren aus einem Friedensprojekt entstanden ist, ist heute ein sogenanntes Heilungsbiotop, in dem neben vielem anderem insbesondere die Nutzung der Sonnenenergie mit dem Ziel erforscht wird, Gemeinschaften unabhängig zu machen. In unserem Interview stellen der Physiker Professor Jürgen Kleinwächter und der Ingenieur Daniel Müller das Projekt eines Folienparabolspiegels vor, der aufgrund seiner extremen Leichtbauweise zu seiner Herstellung nur sehr wenige Ressourcen verbraucht und durch die Präzision der Lichtbündelung so hohe Temperaturen und Energiemengen bereitstellt, dass beispielsweise Metalle geschmolzen oder 10 Kilogramm schwere Granitplatten auf mehrere hundert Grad aufgeheizt werden können, die so als Wärmespeicher und als Kochplatte dienen. In einem früheren Interview über das Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern haben wir das Treibhaus der Zukunft kennengelernt, in dem optische Systeme eine wesentliche Rolle spielen und das auf Ideen von Jürgen Kleinwächter beruht. Im zweiten Teil unseres Gesprächs erfahren wir, wie es mit diesem Konzept weitergegangen ist.
Mein Name ist Jürgen Kleinwächter. Ich bin seit über 40 Jahren komplett mit Solarenergie beschäftigt, eigenem Forschungslabor, habe Physik und Astrophysik studiert und bin jetzt hier in Gemeinschaft mit jungen, hungrigen, talentierten, guten Ingenieuren und Ingenieurinnen im Testfeld Tamera, das wir zu einem Free Lab umbauen wollen. Free Lab mit Leuchtturmwirkung zur Ausbildung dieser Technologien für die Leute, die es auch wirklich brauchen.
Ja, mein Name ist Daniel Müller. Ich bin 33 Jahre alt und wohne auch in Tamera im Testfeld 1. Und ich bin seit 5 Jahren in Tamera, arbeite seit 5 Jahren an dem, wir nennen es Spiegelprojekt, mit. Und ich habe einen Hintergrund als Ingenieur, optischer Ingenieur, und habe vor eben diesen 5 Jahren vielleicht ein bisschen mehr noch angefangen, mich für solare Energien zu interessieren, und habe jetzt mache das immer mehr zu meinem Beruf.
Das Testfeld steht im südlichen Portugal in Tamera. Könnt ihr vielleicht in ein paar Sätzen kurz so umreißen, was ist Tamera? Ja.
Tamera ist das ist aus einem Projekt aus Deutschland entstanden, um den Dieter Duhm und Ande herum. Es ist ein Projekt mit dem Ziel, den Krieg auf der Erde aufzulösen und zu versuchen, modellhaft sich zu einer Gesellschaft hinzuarbeiten, wo man sich Strukturen, die im Inneren und im Äußeren zu Krieg führen, versucht bewusst zu machen. Mhm. Und das passiert auf vielen Ebenen. Es hat angefangen in den 70er Jahren, wo die Idee war, dass man viele Menschen, die Wissensträger in verschiedenen Bereichen sind, zusammenzuführen, um eben modellhaft diese Kultur zu erarbeiten. Und man hat gesehen, dass viele Themen, zwischenmenschliche Themen, immer dazu führen, dass solche Projekte scheitern. Mhm. Also hat man sich vor allem dieser Themen angenommen, um dann da heraus dem Projekt seinen Lauf zu lassen. Mhm. Mittlerweile gibt es Tamera seit, ich glaube, 96, also seit gut 20 Jahren. Und dort hat sich ein Dorf entwickelt, wir nennen es Friedensforschungsgemeinschaft. Ein anderer Begriff wäre die Idee der Heilungsbiotope. Man könnte sagen, es gibt einen Plan der Heilungsbiotope, wo man Akupunkturpunkte in der Welt setzen möchte, die Einfluss haben auf die menschliche Kultur. Und jetzt versuchen wir in Tamera dieses Heilungsbiotop 1 aufzubauen, um einen positiven Impuls in die Welt zu setzen.
Gut. Welche Rolle spielt bei dem Ganzen die Technik?
Ja, die Technik ist ein essentieller Teil des menschlichen Lebens. Heutzutage viel mehr, als das noch früher der Fall war. Wir haben uns daran gewöhnt, Energie in Fülle verfügbar zu haben. Und wir versuchen mit Inspiration von verschiedenen Menschen, aber vor allem auch Jürgen Kleinwächter, die Energiebereitstellung, die im Moment hauptsächlich durch fossile Brennstoffe und andere sehr schädliche Energieformen bereitgestellt wird, durch solare und regenerative Energien zu ersetzen. Das ist die, das ist die Aufgabe der Technologie in Tamera. Wir versuchen, die Technologie in den Einklang zu bringen mit den Prinzipien der Natur.
Also ich kann dem nur voll zustimmen, was Daniel gerade gesagt hat. Ich möchte es vielleicht nochmal insofern präzisieren, als diese Heilungsbiotope per Definition kleinräumige Strukturen sind. Das heißt, wir wollen ein Netzwerk, ein wachsendes Netzwerk internationaler, dezentraler, autonomer Systeme aufbauen, in denen einfach die sozialen Voraussetzungen beispielhaft dazu dienen, diese Friedensidee zu bringen. Und jetzt die Frage, welcher Wert dabei die Technologie spielt, hat Daniel im Prinzip beantwortet. Aber für mich geht es noch ein bisschen tiefer, denn wir haben die einmalige Chance, mit unserer Bildung, mit unseren Vorarbeiten, mit unseren Erfahrungen zu zeigen, dass wir die dezentral schon auf kleinen Flächen, Tamera hat so 300 Hektar ungefähr, einfallende Energie zur kompletten Autonomie für die Leute bringen, unter Schaffung von Arbeitsplätzen. Und was mir ganz besonders wichtig erscheint, zumindest nach einigen Etappen werden wir zeigen, dass die Lebensqualität mit dieser Art von freier und sauberer Energie, die auch noch ästhetische Elemente beinhaltet, absolut größer sein wird als das, was wir heute erleben mit Hochspannungsleitungen und Verteilung und Kosten. Das ist so der Punkt, wo wir zusammen intensiv arbeiten.
Ja, wir treffen uns ja jetzt hier in Faro am Ende der zweiten Consulfood-Konferenz. Und vor 2 Jahren, beim ersten Mal, hast du, Daniel, ja den damaligen Stand der Dinge eines laufenden Forschungsprojekts vorgestellt, was jetzt zu großen Teilen abgeschlossen ist. Wir waren ja auch vor ein paar Jahren da und haben uns das angeschaut, nämlich die Folienspiegel. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, was so die Ausgangslage war und wie es sich entwickelt hat?
Ja, wir haben vor 5 Jahren bin ich zu diesem Projekt dazugestoßen. Der andere Menschen aus Tamera haben auch schon längere Zeit an diesem Projekt mit dem Jürgen zusammen gearbeitet. Aber vor fünf Jahren haben wir bewusst die Entscheidung getroffen, ein Projekt, was Jürgen und sein Vater Hans schon vor 20, 30 Jahren entwickelt haben, nach Tamera zu holen und bewusst dort einen Forschungsschwerpunkt zu setzen.
Ja.
Es geht dabei um die Idee, Off-Axis-Parabolspiegel aus sehr leichten Membranen durch pneumatische Verformung dieser Membrane herzustellen. Mhm. Es geht darum, Leichtbau, Off-Axis-Spiegel zu bauen, sodass mit einem Tracking man einen stationären Fokuspunkt erhält, man also den Receiver vollkommen unbewegt lassen kann und das Ganze eben auf eine Leichtbauart und Weise, sodass sehr, sehr wenig Material, sehr, sehr wenig Masse involviert ist.
Ja.
Und trotzdem eine hohe Konzentration erzielt wird, weil das Ziel ist auf jeden Fall, einen sehr präzisen Spiegel herzustellen. Um hohe Konzentrationen zu erreichen, Hochtemperaturanwendung zu ermöglichen und vor allem aber auch, um die Möglichkeit des thermischen Speicherns zu nutzen, indem man durch Aperturen in Receiver reingeht.
Wie sieht der Spiegel heute aus, der dabei rausgekommen ist?
Ja, wir haben, unser Physiker Douglas Bailey hatte die wunderbare Idee, nach langer, langer Zeit des Ausprobierens diese Membran über einen Rahmen zu spannen, und zwar durch pneumatische Spannung. Also er hat vorgeschlagen, dass wir um einen inneren Aluminiumrahmen herum einen Schlauch legen, der dann mit Luftdruck ein Kissen spannt, was über diesen Schlauch gelegt ist. Das heißt, mit einer Beaufschlagung von Luftdruck bin ich jetzt in der Lage, eins von unseren Off-Axis-Parabolsegmenten sehr, sehr schön gleichmäßig zu spannen und somit die Voraussetzung zu schaffen, um sich sehr gut an die parabolische Form anzunähern. Das ist das Prinzip.
Wie kommt es zum Spiegeln? Da muss ja irgendwas Glänzendes sein.
Genau, wir...
Ja, es ist so, wir in diesem Fall formen wir den Spiegel mit leichtem Überdruck gegenüber der Atmosphäre, was bedeutet, dass wir ein sehr flaches Gebilde haben, das wie ein Kissen aussieht, oben eine durchsichtige Folie und unten eine spiegelnde Folie.
Okay.
Das ist der Reflektor. Vielleicht sollte ich noch dazu sagen, das ist seit Jahrzehnten unser Ziel gewesen, zu zeigen, dass man durch neue Materialien, es handelt sich hier um Fluorpolymerfolien, die erwiesenermaßen schon über 35 Jahre in allen Klimagegenden der Welt absolut durchgehalten haben, praktisch ohne Veränderung. Und kleine physikalische Tricks, nicht mal, wir haben ja gestern hier einen Vortrag gehört, wie man normalerweise große Spiegel baut, indem man Tausende von Facetten justiert, das dauert Monate. Mhm. Und die freche Idee ist einfach hier die Grundgleichgewichtsform eines eingespannten Paketes ist schon relativ nah am Parabol. Und wie Daniel sagte, der Rahmen korrigiert, wir spannen vor, blasen etwas Luft rein und haben jetzt eine ultraleichte Optik. Mhm. Und das ist ein wesentlicher Punkt, um zurückzukommen auf die Eingangsbemerkung. Wir müssen ja, wenn wir Energiesysteme anschauen, auch die ganze Kette sehen. Wie viel Energie brauche ich zur Erzeugung eines Quadratmeter Spiegels?
Yes.
Das spielt hinterher mal eine Riesenrolle, wenn wir damit die Welt beglücken wollen.
Ja.
Und wenn man hier Folien von nur 0,1 Millimeter Stärke hat und ultraleichte Rahmen, kann man sofort sehen, das ist unschlagbar. Und eben von der Formgebung deswegen so elegant. Wenn man solch ein Kissen in jeden Teil der Welt schickt, dann muss eben nicht lange rum jedes einzelne spiegelnde Element justiert werden. Das macht die Mutter Natur durch einen leichten Überdruck.
Mhm.
Das ist der Trick dabei.
Ja, wie groß ist jetzt die aktuell bei dem Modell, was ihr jetzt da stehen habt, die Spiegelfläche und welche Leistung hat das Teil?
Ja, wir haben eine Aperturfläche im Moment von, also bei dem ersten Prototypen, den wir gebaut haben, von 3,5 Quadratmetern. Und die Leistung, also ich würde es in spiegeloptischer Effizienz ausdrücken, wir liegen bei einer Apertur von 8 cm Durchmesser etwa, haben wir im Moment gemessen nach einem ersten Durchlauf das Einstellen. Justage sind immer noch Fragen, also da ist sehr viel Luft nach oben noch, aber wir haben Effizienzen gemessen, die ungefähr um die 60% liegen.
Ja, wie groß ist der Brennfleck, den ihr erzeugt?
Ja, das ist natürlich eine schöne Verteilung, das heißt, es ist immer die Frage, wie viel Energie, wie viel Prozent der Gesamtenergie möchte ich in meiner, mitnutzen? Aber wir haben ungefähr, eben in, ich würde sagen, in 6 Zentimetern haben wir ungefähr hoffentlich 90% der Energie etwa.
Und welche Temperaturen habt ihr da maximal erreicht bisher?
Also, das hängt immer von der Applikation ab, letztendlich. Wir haben Metalle geschmolzen bisher, wir haben Kupfer geschmolzen.
Keramik.
Das heißt,
Keramik.
Wir haben Keramiken tatsächlich geschmolzen, aber das sind dann ist sehr punktuell, wirklich im Intensitätsmaximum.
Ja.
Und wir haben in unserem großen Receiver, das ist ein erster Testreceiver, den wir gebaut haben, haben wir Temperaturen über 750 Grad erreicht.
Ja. Jetzt sind wir ja hier auf einer Konferenz, wo es um die Erzeugung oder die Erwärmung von Lebensmitteln geht. Und mit 700 Grad hat man hinterher Kohle. Wie stellt ihr euch die Anwendungen vor? Oder ihr habt ja schon eine, die auch mit Kochen und Backen zu tun hat.
Also als erst muss man mal sehen, was Daniel gerade geschildert hat. Das sind die Gleichgewichtstemperaturen in einem Hohlraumspeicher, in dem die thermischen Massen zur gleichen Zeit Kochplatten sind. Nicht? Mhm. Wir gehen hier auf das Prinzip beim Kochen, heiße Steine kochen. Mhm. Und das heißt nicht, dass wir nun die Steine aufs Maximum von 700 Grad aufheizen, sondern wir können typisch auf 400 Grad gehen. Dann kann man, das haben wir gezeigt, waren so die Weltrekorde, große Pizza in knapp über einer Minute, knusprig. Ja. Und da könnte man sich die Frage stellen, aber wenn ich ein 400 Grad heiße Herdplatte hätte aus Metall, die Pizza wird doch verbrennen.
Ja.
Das ist der Unterschied. Wenn ich Steine habe mit sehr schlechter Wärmeleitfähigkeit, dann ist der Energiefluss ins Kochgut wunderbar reguliert. Und das führt dazu, es geht nicht kaputt.
Ja.
Jetzt niemand hindert einen aber daran, die Steine auch nur, wenn man sagt, für gewisse Applikationen brauchen wir 200 Grad. Dann kriege ich eben doppelt so viele Steine. Mhm. Diese Steine kann man, wenn sie einmal aufgeladen sind, rausnehmen, in einen Sekundärspeicher stellen, da behalten sie ihre Wärme über lange Zeit.
Ja.
Oder direkt zum Kochen nutzen.
Okay. Was sind das für Steine und welche Form haben die und Größe?
Ja, das sind, also wir haben jetzt natürliche Materialien hier genommen, wie sie im Alentejo in Portugal da sind, und das sind Granite.
Aha.
Und diese Granite, die holen wir uns aus dem Baumarkt, sind 10 cm dick, oder wiegen 10 Kilo, ein Einzelelement, und sind schwarz, das ist das Schöne. Zwar würde im Hohlraum auch im Prinzip eine weiße Platte heiß werden, aber schwarz ist noch ein bisschen besser.
Ja.
Und die Oberflächen sind so, dass man eben direkt drauf backen und kochen kann. Es gibt ja keine Diffusion von irgendwelchen Giftstoffen, die aus sowas rauskommen.
Aha.
Sind also Platten.
Ja, quadratische Platten.
Quadratische Platten.
10 Kilo etwa. 10 Kilo Granit pro Platte 4. Also unser momentanes Receiver-Design beherbergt 4 solcher Granitplatten.
Ja, okay. Wie stellt ihr euch die weitere Entwicklung vor? Was sind die nächsten Forschungsziele in Bezug auf diesen Full-Power-Bowl-Spiegel?
Also wir sind gerade im Prozess. Wir haben jetzt, dieses Projekt läuft jetzt mit verschiedenen Phasen, aber grob über 4-5 Jahre. Wir sind jetzt so weit, dass wir den ersten Prototyp fertiggestellt haben, dass wir eine erste Runde einstellen, messen hinter uns gebracht haben. Und wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, wir möchten einen Prozess von einem Prototypen zu einer Produktion eigentlich in die Wege leiten.
Mhm.
Also eine Art der Markteinführung, die wir geplant haben mit einem Partner aus Indien momentan.
Ja.
Und für uns ist es wichtig, dass wir diese Technologie verbreiten, dass wir die auf den Markt bringen, dass wir lernen, was mit dieser Technologie alles machbar ist und dass letztendlich die Menschen davon profitieren. Das ist unser Ziel.
Das ist richtig. Ich könnte jetzt noch ergänzen, wir haben jetzt schwerpunktmäßig über Kochen gesprochen, weil ja Kochen ein enorm wichtiges Thema ist, wenn man weiß, wie viel Holz weggeht in den Drittweltländern. Das ist eine der wichtigsten Energiequellen und Treibhaustreiber auch in der Welt.
Ja.
Und gesundheitlich riesige Konsequenzen hat. Also die zweithöchste Mortalitätsrate neben verdrecktem Wasser in der dritten Welt ist direkt zurückzuführen auf das Einatmen von Rauchgasen über offenen Feuern.
Mhm.
Das ist also ein Punkt. Aber ein solcher Fixfokusspiegel, der quasi eine Mini-Sonne mit all ihren Möglichkeiten ortsfest im Dorf runterbringt, birgt noch ganz andere Möglichkeiten. Deswegen sind wir natürlich auch dabei, mit unseren Stirling-Maschinen, die wir entwickelt haben, direkt reinzugehen oder über den Speicher reinzugehen. Wir haben auch gesehen, dass wir wunderbar fotokatalytische Prozesse damit führen können. Was heißt das? Das heißt, dass wir mit unserem Spiegelmaterial auch eine ganz besondere Eigenschaft haben. Wir konzentrieren das UV-Licht mit. Und UV ist für photokatalytische Prozesse ein wichtiger Trigger. Nun haben wir in unserer Gruppe einen sehr, sehr bekannten Photochemiker weltweit, den Martin Demuth. Der hat neue Katalysatoren entwickelt, die man in Wasser streut, das Wasser in eine Quarzkugel bringt, durchstrahlen lässt von hoher Konzentration und dann mit sehr großen Massenströmen sauberes Wasser macht. Und im nächsten Schritt ist der Katalysator so erweitert worden, dass er zur direkten Dissoziation, zur Legung von Wasser im Licht führt. Das heißt, wir können direkt Sauerstoff, Wasserstoff trennen, ohne die doch relativ komplexen Vorgänge in einem Elektrolyseur. Und das ist, wenn man sich jetzt mal das Rennen auf die Energiequellen der Zukunft und Speicher anschaut, Wasserstoff ist schon noch der Traum, nur bis jetzt noch sehr teuer, weil relativ komplexe Ketten da sind. Und wenn wir zeigen können, dass wir das so machen, haben wir was Tolles. Und wir haben, das darf man auch nicht vergessen, es wird ja sehr oft so getan, als sei so die Königsenergie elektrische Energie. Also aus meiner Sicht ist die Königsenergie Licht, weil Licht ist wirklich der Stoff, aus dem wir auch Strom machen können, aber wir können auch Wärme machen. Aber wir können Licht auch direkt nutzen. Wenn wir mal die ortsfeste Brennpunkte haben und wir wollen Gebäude beleuchten, wie das, in dem wir jetzt hier sind, wo es draußen hell ist, haben wir Lampen an. Mhm. Haben wir gezeigt, dass wir durch Lichtleittechnik aus dem Brennpunkt raus und Verteilung wunderbar natürliches Tageslicht in Gebäude bringen. Das sind so ein paar Forschungspunkte, die wir entwickeln wollen.
Ja. Nochmal, Entschuldigung. Zurück zur Frage, einfach noch konkret auch zu sagen, es geht jetzt darum, diese Markteinführung zu machen, die Weiterentwicklung zum tatsächlichen Produkt. Und gleichzeitig geht es auch darum, Anwendungen zu entwickeln. Was wir uns vorstellen, ist dieser konkrete Spiegel in der Dimension für als Werkzeug für Community-Scale, Small-Industrial-Anwendung, wo man Dinge machen kann wie Metalle schmelzen, Solargießerei, man kann einen Backofen machen, man kann natürlich kochen mit dem Spiegel, aber auch vielleicht Dinge wie Keramik brennen.
Ja.
Mhm. Solche kleinen Industrie-Solarthermie-Anwendungen stellen wir uns vor.
Mhm. Und da ist gerade das noch zu ergänzen, das ist absolut richtig. Könnte man jetzt sagen, okay, was ihr gerade geschildert habt, diese 3,5 Quadratmeter Apertur mit, sagen wir mal, knapp 2 Kilowatt nutzbarer Energie, ist ein bisschen lütt, ja. Und da ist gerade diese Möglichkeit, statt jetzt ein großes Ding zu bauen, was immer schwieriger ist, viele kleine Elemente elegant miteinander über Lichtleitungskopplung die Energie in einen zentralen Receiver zu bringen. Das ist ein wunderschönes Projekt. Das kann man dann stufenweise ausweiten.
Ja. Wie lang können diese Lichtleiter sein?
Also wir haben mit diesen Lichtleitern auch in der Praxis Tageslichttechnik gemacht und wir haben gesehen, wir haben uns bis 50 Meter vorgewagt.
Oh yes.
Und das wurde aber dann schon sehr schwierig. Ja. Aber wenn wir heute sagen, 30 Meter, das kriegen wir wunderbar hin. Oh, mit wunderbar. Sehr, sehr hohen Wirkungsgraden.
Ja, ja. Dann stehen die sicher auch nicht mehr gegenseitig im Weg. Dann kann
man
ja verteilen.
Natürlich. Ja. Ja, so kann man das ist eine sehr elegante Möglichkeit.
Ja. Noch eine andere Sache, Jürgen. Wir hatten uns ja vor ein paar Jahren schon mal in Vito getroffen, im Solarzentrum Mecklenburg-Vorpommern, wo dieses Treibhaus der Zukunft steht. Mhm. Aber tatsächlich steht das Modell dafür oder der Vorläufer ja in Tamera. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen zu erläutern, worum es dabei geht.
Ja, ich möchte es kurz machen, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Fang mal so an. Wir beobachten momentan mindestens zwei große Strömungen der Solarenergienutzung. Das eine ist die biologische. Ich baue riesen Maisfelder an, um Biogas zu machen. Mhm. Und das andere ist die Überdachung großer Flächen mit Photovoltaik. Mhm. Da wächst kein Mais mehr drunter. Mhm. Mit anderen Worten, die zwei sind in Konkurrenz. Und das hat mich gestört. Und ich habe mir ausgedacht, ich habe mich ein bisschen tiefer mit Photosynthese, mit Biologen unterhalten und gefragt, was braucht die Pflanze wirklich? Und die meisten Menschen, auch Gärtner, wenn man die fragt, die sagen, Licht, 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 je mehr Licht, desto besser. Das kann schon direkt widerlegt werden, wenn man auf die Landkarte guckt. Dort, wo die meiste Sonne ist, in Wüsten wächst überhaupt nichts. Und dort, wo es gefiltert durch die Wolken schön diffus und minder in Energie runterkommt, Irland, ist es am grünsten. Ja. Und das bedeutet, wenn man es genau anschaut, braucht die Pflanze von den maximal 1 Kilowatt pro Quadratmeter einfallenden Strahlungsenergie im ganzen Spektrum, also vom UV sichtbar bis Infrarot, braucht sie nur 200 Watt. Und allerdings in den richtigen Wellenlängenverteilungen. Und die Idee war nun, ein Gewächshaus, oder wir haben es Enveloppe genannt, ein Umhüllende, das kann auch für andere Architekturen gelten, zu schaffen, bei denen die 100% auffallende Energie aufgespaltet wird. Durchgelassen zu den Pflanzen wären die 200 Watt und die 800 Watt wären in möglichst in thermische Energie umgewandelt, mit denen wir unsere Maschinen und Speicher und Koch und andere Vorgänge betreiben können. Mhm. Und das haben wir in Lörrach entwickelt, mal in unserem alten Labor. Und dann, nachdem wir in Liebe zu Tamera verfallen sind, haben wir das hierher transferiert. Und die Schmitz im Mecklenburger Sonnenzentrum, die sind zu mir gekommen und haben gesagt, da müssen wir was Großes draus machen. Und da ist ja wirklich was Spektakuläres entstanden. Ein dreistöckiges Gebäude, ganz mit dieser Technik ausgerüstet. Wir koppeln die Überschussenergie des Sommers in 100.000 Liter Heißwasserspeicher ein. Wir haben zur gleichen Zeit, das ist in Deutschland im Norden gut, können wir im Winter von einem naheliegenden See Kaltwasser speichern. Jetzt haben wir also zwei Reservoirs. Und unter dieser Enveloppe war die Idee zu zeigen, dass man durch solche Techniken, der Steuerung des Sonnenlichts gezielt mit dünnen Membranen unter einer Hülle, Klimazonen schaffen kann. Mhm. Deswegen haben wir dort von der Tundra, da nimmt man dann das kühle Wasser aus dem Winter, bis hin zum tropischen Teil, in dem wir ja gezeigt haben, da wachsen da sogar im Winter, wenn es draußen schneit, auch aufgrund der Belichtungsverhältnisse in dem Haus, kann man Bananen und Mangos züchten. Das ist eine tolle Sache. Mhm. Alles noch experimentell, noch etwas kompliziert von den Filtern. Jetzt haben wir aber den nächsten Schritt gemacht. Das ist ja immer so bei einer Entwicklung, man hat eine Grundidee. Und wenn sie überhaupt funktioniert, ist erstmal kompliziert. Mhm. Und dann denkt man drüber nach, wie kann man es vereinfachen. Und das ist uns gelungen. Wir haben jetzt mit griechischen Partnern, haben wir noch nichts Großes, erstmal ein 7 Quadratmeter großes Modul entwickelt, das genau dasselbe macht, wie ich es gerade geschildert habe, aber extrem viel einfacher ist. Mhm. Und damit auch preiswerter wird. Und noch ein paar andere Eigenschaften hat, zum Beispiel, wenn es im Winter kalt ist, wenn wir in kalten Gängen sind, sind diese Strukturen, schließen sich zu einem richtigen isolierenden Mantel. Und wenn wir, sie sind adaptiv der Sonnenstrahlung ausgesetzt. Wir haben ja mal viel, mal wenig Sonne. Und die optischen Konzentratoren, die erkennen das über Sensoren und stellen sich so ein, dass sie immer das maximal mögliche Licht konzentrieren. Ja.
Im Solarzentrum habt ihr ja die Konzentration über Fresnel-Linsensysteme erreicht. Ist das jetzt in Griechenland auch so?
Nein, ich meine, die Grundidee, das ist wahr.
Ja.
Und das ist eigentlich auch so ein typischer Fall. Als Physiker und Optiker hat man viel mit Linsen zu tun. Man weiß, okay, das sind Systeme, die können aus dem Gesamtspektrum, das aus direktem Licht und diffusen besteht, können die halt nur das Direkte konzentrieren. Ja. Dass man dann auf die eigentlich triviale Idee kommt, dass die Verteilung ist typisch so, dass man so um die 200 Watt diffuses Licht hat. Und das diffuse Licht wird ja nicht konzentriert. Also fällt es an dem Receiver vorbei. Also hat man damit die Trennung gemacht. Das funktioniert gut, aber wir brauchen Linsen, Nachführung, Brennweitenverstellung. Ist also insofern schon ein relativ komplexes Gebilde. Und das haben wir eben, wir haben gesehen, dass Prinzip funktioniert und uns dann überlegt, wie kann man das jetzt physikalisch, optisch einfacher umsetzen. Mhm. Und das haben wir nun getan. Mhm. Mhm. Wir nennen das, wir nennen es Greenhouse Cloud, weil es ja im Prinzip einen natürlichen Vorgang, Irland, ja, die Wolke imitiert, nur okay. Die Energie, die in der Wolke ist, wird eben direkt rausgeführt.
Kannst du da noch ein bisschen mehr ins Detail gehen oder ist das jetzt nicht der richtige Zeit?
Ich kann das gerne, ja, natürlich. Also es ist so, ich gehe nochmal ganz kurz zu den Linsen, das sieht man sofort ein. Die Linsen können natürlich aktiv thermische Energie, wir nehmen dort lineare Fresnel-Linsen, in die entsprechenden Receiver-Rohre nur einkoppeln, wenn ich direktes Licht habe.
Ja.
Nun gibt es ja aber auch viele Tage, da habe ich doch eine relativ hohe Grundhelligkeit, aber alles diffus.
Ja.
Da spielt sich nichts mehr ab.
Ja.
Das kann man, wenn man die Linse durch also Non-Imaging Optics, im einfachsten Fall Planspiegel, schwenkbare, kann man also auch diffuses Licht teilweise noch mitnutzen, insbesondere wenn man es kombiniert mit Vakuumrohrkollektoren.
Okay.
Und deswegen bestehen grundsätzlich diese neuen Systeme aus sich entfaltenden oder zusammenfaltenden Spiegelsystemen und Rohren, nicht wahr? Alles eingebettet in ein großes Kissen. Oberfläche des Kissens ist das Fluorpolymer, das ja dreckabweisend ist und die hohe Transmission hat, und unten auch.
Ja.
Ja. Was wir noch machen, das haben wir in Vito angefangen. Wenn man sich das anschaut, was liebt die Pflanze am meisten? Die liebt am meisten gelbrotes Licht. Mhm. Dort ist das Peak für die Photosynthese. Und was es die Pflanze am wenigsten liebt, ist grünes Licht. Deswegen sind ja die Blätter grün. Die werfen das Licht zurück, weil sie es nicht nutzen.
Ja.
Also bauen wir in unsere unteren Folien Pigmente ein, Fluoreszenzpigmente, die das grüne Licht, das sonst ungenutzt ist, umwandeln in die nächst höhere Wellenlänge in rot-gelbes Licht. Das funktioniert schön. Ja,
wunderbar.
Ja.
Eure Forschung jetzt in Tamera, die lebt ja unter anderem auch davon, dass ihr Talente aus aller Welt anzieht, die zum Team dazukommen. Das wäre jetzt nochmal die Gelegenheit, einen Aufruf zu starten. Welche Leute wünscht ihr euch? Wer soll mit euch Kontakt aufnehmen?
Gute Frage. Inspirierte Menschen, gerne junge Menschen, die vor allem jetzt in unserem Bereich ingenieurstechnisch gebildet sind, wissenschaftlichen Hintergrund haben und vor allem daran interessiert sind, etwas zu tun, was sinnvoll für die Welt ist, was sinnvoll für die Menschheit ist und das in einem Rahmen, in einem ganzheitlichen Rahmen zu tun, wo es nicht nur um Technologie geht, sondern worum es auch darum geht, dass man selber eingebettet ist in ein Leben, was sinnvoll ist, was in eine Richtung geht, wie man sich eine Welt vorstellen kann, wo Frieden herrscht.
Ja.
Das ist eine Richtung, die wir uns vorstellen. Wir haben in den letzten zwei Jahren sehr gute Erfahrungen gemacht mit jungen Menschen, die kommen, oft das auch kombinieren mit wissenschaftlichen Arbeiten, die sie bei uns leisten. Und das ist ein Rahmen gewesen, den wir sehr gut fanden.
Mhm. Vielleicht würde ich da noch ergänzen, das absolute kann ich absolut voll unterschreiben natürlich. Und was mir sehr wichtig erscheint, ist, dass unter diesen jungen Menschen mindestens 50% junge Frauen sind. Natürlich auch ältere Frauen sein.
Unbedingt.
Und zwar aus verschiedenen Gründen. Aber der Hauptgrund ist der, dass ich glaube, dass das Zeitalter, wir sprechen ja über multifunktionale Nutzung einer natürlichen Quelle, Photonen der Sonne. Da muss man auch mit viel Gefühl, Praxisgefühl rangehen. Und die Frauen sind viel mehr down to earth, wenn man sieht, was sie in der Küche machen. Die bringen das gleich in die richtige Form. Und der zweite Punkt ist ja auch der, dass dieses Zusammenleben der Geschlechter in friedlicher Form auf die Weise wunderbar geübt wird. Ja. Was ich noch sagen wollte, ich habe vorhin den Begriff FreeLab genannt. Ja. Ich halte es für wichtig, Das Allerwichtigste, was man machen muss, Daniel hat es schon erwähnt, ist Begeisterungsfähigkeit. Nur Begeisterungsfähigkeit kann ja höchstens geweckt werden. Das heißt, wir wollen einfach Faszination bringen, ohne doktrinär zu sein. Und dann wollen wir den jungen Leuten oder denen, die kommen, die Möglichkeit geben zur Selbstentfaltung. Natürlich wird man das schon etwas steuern, miteinander besprechen, aber neue Ideen kommen nur rein, wenn diese Art von Freiheit da ist. Und genau das ist für uns auch ein Element für diese dezentralen Systeme, wo man diese Art des freiheitlichen, aber kommunikativen und kooperativen Denkens miteinander pflegt. Das ist die Idee. Das ist eine neue Art von, oder eigentlich eine alte Art. Ich habe mir immer gedacht, so habe ich es mir jedenfalls immer vorgestellt, wie schön war das im alten Griechenland, als die Philosophen nicht in irgendwelchen Betonbauten und Unis saßen, sondern saßen unter einem Baum im Schatten mit ihren Studenten und haben in Sand Zeichnungen gemacht. Und diese Art von Freiheit einer Universität in unsere Zeit aufzubauen. Ja,
ja, viel Erfolg dabei. Ja, ganz danke. Herzlichen Dank.
Vielen Dank, danke. Vielen Dank, Michael.
Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Positive Impulse für eine lebenswerte Welt, wie wir sie uns wünschen. Um neue Ideen bekannt zu machen, brauchen wir eure Hilfe durch Rückmeldungen und Unterstützung aus der Hörerschaft. Kommentare sind willkommen, entweder über den Blog www.sunpod.de oder per E-Mail. Die Kontaktdaten findet ihr im Bereich Die Autoren. Finanziell könnt ihr unser Ideenradio via Flatter, PayPal oder Überweisung fördern. Details hierzu findet ihr auf der Homepage www.sunpod.de im Bereich über Sunpod. Vielen Dank für eure Mithilfe.